Lukas Kapitel 3 und heute wollen wir uns stellen unter die Verse 7 bis 17. Also es ist ein sehr umfangreicher Abschnitt, aber ich denke, es ist nicht gut, den noch einmal zu teilen. Zur Erinnerung noch einmal, was haben wir letztes Mal gehört? Wir haben gehört, dass Johannes auftrat, dass er das Evangelium verkündete, aber vor allem haben wir uns beschäftigt damit, dass er auch getauft hat. Und zwar war das die Taufe zur Buße. Wir haben darüber ganz kurz gesprochen. Es kam da noch eine Frage, in welchem Verhältnis steht die Taufe zur neutestamentlichen Taufe, also zu unserer Taufe. Ich will es noch mal kurz erklären, damit es nicht falsch verstanden wird. Die Taufe bei Johannes dem Täufer war eine Taufe zur Buße, zur Bekehrung. Man hat damit zum Ausdruck gebracht, ich will umkehren, ich bin ein Sünder, ich kann so nicht vor Gott bestehen. Während die Taufe im Neuen Bund nach Pfingsten dann eine Taufe im und durch den Heiligen Geist ist. Und hier ist die Taufe ein Zeichen und ein Siegel, dass wir hineingenommen sind in den Gnadenbund Gottes. Dass es da einen Unterschied gibt, das können wir uns vielleicht noch mal ganz kurz anschauen. Denn Paulus kam einmal, bei seiner dritten Missionsreise, an einen Ort, nämlich nach Ephesus. Und da lernte er einige Leute kennen. Und ihm kam das komisch vor. Aber vielleicht lesen wir es mal selbst. Das ist Apostelgeschichte Kapitel 19. Apostelgeschichte Kapitel 19. Wie gesagt, Paulus war gerade, schon während der zweiten Missionsreise hatten die Leute ihn ja gebeten, bleib bei uns. Und Paulus sagte, nein, ich muss jetzt erst nach Jerusalem, ich muss das Geld abliefern, aber ich komme dann sofort zurück. Und so ist praktisch die zweite Missionsreise gleich angeschlossen an die dritte. Und er steuerte zielgerade bei der dritten Missionsreise auf Ephesus zu. Und da geschah Folgendes. Apostelgeschichte Kapitel 19, wir lesen ab Vers 1. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, also ich sag mal in der Mitte von der heutigen Türkei, nach Ephesus kam. Und als er einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren aber im Ganzen etwa 12 Männer, so viel wie wir hier ungefähr sind. Gut. Das war das noch einmal zur Taufe. Also es war nicht die völlig identische Taufe, es war eine Vorbereitung auf das Kommen Christi. Es war noch nicht, wie es hier heißt, der Heilige Geist war noch nicht da. Das heißt nicht, dass es im Alten Testament nicht den Heiligen Geist gab. Aber wir erinnern uns, was passierte zu Pfingsten. Der Heilige Geist kam, nachdem Jesus erhöht worden war. Und das Gewaltige, was er verheißen hatte in Johannes 14, ist, dass er bei seiner Gemeinde bleibt. Ja? Das war nicht etwas, was im Alten Testament war. David musste noch beten, Herr, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist im Neuen Testament, da haben wir die Verheißung, dass der Heilige Geist bei seiner Gemeinde bleibt. Ich sprach einmal davon, dass dies der Erniedrigungsweg des Heiligen Geistes ist, nach Pfingsten bis zur Wiederkunft Christi. Also es ist eine andere Situation mit dem im Blick auf den Heiligen Geist nach Pfingsten, als es vorher war. Johannes der Täufer, wir hatten ihn letztes Mal uns angeschaut, einmal die geschichtliche Situation, also wie trat er auf, Es wird uns ja ausführlich in den ersten beiden Versen gesagt. Wir hatten uns angeschaut die prophetische Position. Johannes der Täufer ist der letzte Prophet. Er ist im Anschluss an die Propheten des alten Bundes, hat die gleiche Botschaft zu bringen. Was ist die Botschaft? Er weist hin auf Christus. Ja? Und dann auch die heilsgeschichtliche Position, eben er ist der Wegbereiter, der unmittelbare Wegbereiter auf Jesus Christus. Wir wollen uns heute die Predigt anschauen, die Predigt von Johannes, von Johannes dem Täufer. Und wir lesen einmal die Verse 7 bis 17. Lukas 3, 7 bis 17. Ich lese. Vorher war dieses auffällig lange Zitat von Jesaja 40. Wir kommen heute noch mal ganz kurz darauf zurück. Und dann war Folgendes. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Schlangenbrut. Wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragte ihn die Menge und sprach, was sollen wir denn tun? Und er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen. Und sie sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Es fragten ihn aber auch die Kriegsleute und sprachen, und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihren Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er vielleicht der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Bis dahin. Ihr Lieben, das ist ganz zweifellos eine harte Botschaft. Eine harte Botschaft, die wir gleich verfolgen werden, anhand von 7 Punkten. Und ich habe die Bibelstunde heute Abend unter das Thema gestellt, die Predigt von Johannes dem Täufer als Vorbild oder als Modell für eine wahre Buß- bzw. Bekehrungspredigt. Das heißt, wir wollen uns einmal anschauen, was gehört zu einer wahren Predigt im Blick auf Bekehrung und Buße. Ich denke, dass wir genau das von Johannes dem Täufer lernen können. Das heißt, ich möchte uns heute diese Predigt von Johannes sozusagen als ein Vorbild hinstellen. Als ein Vorbild, es gibt ja, wenn ihr Theologie studiert oder mal gehört habt, wer Theologie studiert, die müssen dann auch Homiletik haben, Predigtlehre. Hier haben wir mal ein Vorbild für eine Predigt, für eine Bekehrungspredigt, für eine Bußpredigt. Was gehört dazu? Und darauf wollen wir eingehen. Johannes der Täufer, er trat auf mit, wisst ihr, was er anhatte? Kamelhaarmantel, ja. Also sehr, das kann schon ziemlich schubbern an den, ist nicht so weich wie Baumwolle. Und wisst ihr, was er aß? Heuschrecken. In dieser Hinsicht ist Johannes der Täufer uns kein Vorbild. Warum übrigens, ach ja, vielleicht das noch interessant. Wisst ihr, warum er ein Kamelhaarmantel trug? Warum das so wichtig ist? Warum uns das eigentlich gesagt wird? Wie bitte? Jein, das hing auch damit zusammen, aber es hatte noch einen ganz expliziten Grund. Es gab nämlich einen Propheten im Alten Testament, den erkannte man am Kamelhaarmantel. Ja, sehr gut. Schlagt es mal auf. 2. Könige, Kapitel 1. 2. Könige, Kapitel 1. Ist eine ziemlich harte Geschichte. Elia lässt hier zweimal Feuer vom Himmel fallen. Und die Boten, die mussten dann immer wieder zurückkehren zu dem König. Der König war ein richtig gottloser König, Ahasja. Und die Kriegsleute kamen um. Und ich lese mal ab Vers 5. Die Boten kehrten wieder zu dem König, also Ahasja, zurück. Da fragte er sie, warum kommt ihr wieder? Sie sprachen zu ihm, ein Mann kam herauf uns entgegen. Der sprach zu uns, kehrt wieder zurück zu dem König, der euch gesandt hat. Und sagt zu ihm, so spricht der Herr. Gibt es denn keinen Gott in Israel, dass du hinsendest, um Baal-Zebub, den König von, den Gott von Ekron, zu befragen? Also so weit war der von Gott abgefallen, so weit war der Baalismus in Israel herrschend, dass die Leute zu Baal gingen. Ja, das war eingeführt von Ahab. Darum sollst du von dem Bett, auf das du dich gelegt hast, nicht herunterkommen, sondern du wirst gewisslich sterben. Und jetzt die Frage des Königs. Da sprach der König zu ihnen, wie sah der Mann aus, der euch begegnete und dies zu euch sagte? Sie sagten zu ihm, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Und da wusste der König klar, das kann nur einer sein, Elia. Ja? Deswegen, Ziegenhaar oder Kamelhaar, das ist jetzt, spielt jetzt nicht so eine große Rolle. In manchen Übersetzungen steht auch Kamelhaar. Aber bitte vergessen wir nicht, wie wurde Johannes der Täufer angekündigt von Zacharias? Er wird angekündigt, als der Engel Gabriel erschien im Tempel. Da sagte der Engel Gabriel zu Zacharias, zu seinem Vater, er wird, also der Sohn, den du, also den Elisabeth gebären wird, wird in der Kraft des Elias auftreten. Ja? Und von daher ist es nicht unwichtig, dass uns hier seine Kleidung geschildert wird. Damit kommt auch zum Ausdruck die, ich sag mal, Kontinuität. Aber wir wollen uns heute die Predigt anschauen, der Buße, der Bekehrung, also das, was wir für uns persönlich daraus lernen können. Aber lass mich zunächst noch mal etwas über die Bekehrung, über Buße tun im Allgemeinen in der Bibel sagen. Wir haben einmal im Neuen Testament, und das ist uns wahrscheinlich, wenn wir das Wort Bekehrung hören, das, was zunächst, was vor allem uns vor Augen steht. Das ist die Bekehrung von einem gottlosen Leben zu einem Leben als Christ. Ich kehre um von einem Leben des Heiden, eines Gottlosen, eines Gesetzlosen, hin zu einem Leben unter Gott und unter sein Wort. Eine solche Bekehrung zum Beispiel wird uns geschildert, schlagen wir mal einige Stellen auf, Apostelgeschichte Kapitel 15, Acts 15, Vers 3, Vers 3. Apostelgeschichte 15, Vers 3. Denn da waren die ersten Bekehrungen geschehen. Die erste Missionsreise von Paulus war vorbei. Die lesen wir ja in Apostelgeschichte 13 und 14. Und jetzt berichten sie davon. Aber einige von der Richtung der Vers 3. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie, nämlich diesen Gemeinden, von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Das heißt, das, was Paulus tat, war nichts anderes als Aufrufen zur Bekehrung. Die Heiden müssen umkehren, sie müssen kehrt machen. Wie sieht so eine Bekehrung aus im Blick auf die Heiden? Der Apostel Paulus nennt es einmal und wir können drei Dinge unterscheiden. Schlag dazu mal bitte auf 1. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 8 bis 10 wollen wir lesen. 1. Thessalonicher. Hier erinnert der Apostel Paulus an die Bekehrung von der Gemeinde in Thessaloniki selbst. Also Thessaloniki liegt ja da oben in Mazedonien. Und er erinnert an die Gemeinde, an ihren Anfang, wie das alles anfing. Und er schreibt dann Folgendes. Er ist noch ganz voller Dank gegenüber Gott. Er musste ja Hals über Kopf aus Thessaloniki weg. Wissen wir, weil die Juden hinter ihm her waren. Aber er schrieb dann ziemlich bald einen Brief. Also es war eine ziemlich neu bekehrte, jung bekehrte Gemeinde. Und dann lesen wir Folgendes. Vers 8, 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 8. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien, da haben die Leute gewohnt. Auch in Achaia, das ist da bei Korinth und Athen, also ein bisschen weiter südlich. Sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir nicht nötig haben, davon zu reden. Stellt euch das mal vor. Eine Gemeinde, wo alle Leute drüber reden, guck mal, die sind wirklich Christen. Was ist bei denen geschehen? Vers 9. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch, jetzt zählt mal durch, von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Das ist das Erste. Nicht nur Abkehr von Gott, sondern Hinkehr zu Gott. Zweitens, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Bekehrung bedeutet, dass du dann anfängst, ein neues Leben zu führen. Unter der Herrschaft Gottes und drittens und Vers 10 und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Christen haben eine Perspektive über dieses jetzige Leben hinaus. Wir leben hier gerne auf dieser Erde, aber wir freuen uns vor allem auf den Himmel, weil wir dann Gemeinschaft mit Christus haben. Wir freuen uns, wir hoffen, wir erwarten die Wiederkunft Christi. Also noch einmal, Bekehrung ist weg von den Götzen hin zu Gott. Zweitens, um dem lebendigen Gott zu dienen. Und drittens, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Das ist das Kennzeichen eines bekehrten Christen. Und davon lesen wir immer wieder in der Apostelgeschichte. Ich habe jetzt hier noch eine Reihe von Bibelstellen aufgeschlagen. Lassen wir jetzt auch aus Zeitgründen weg. Aber dann gab es noch eine andere Form von Bekehrung, beziehungsweise das wird auch in der Bibel gesagt, und das betrifft das Volk Gottes. Man könnte ja sagen, naja, das Volk der Juden, das Volk Israel, die gehörten doch schon zu Gott. Warum müssen die sich denn bekehren? Warum müssen die Buße tun? Nun schlag dazu mal auf. Übrigens die erste Stelle, in der wir über Bekehrung finden, ist im 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 30, also die, die mitschreiben wollen. Wir wollen die jetzt nicht aufschlagen. Wichtiger scheint mir, um zu erkennen, was Bekehrung ist, eine andere Stelle, und zwar 5. Mose, Kapitel 30. 5. Mose, Kapitel 30, Deuteronomy 30, Vers 4. Moses hält seine Rede, eine sehr tiefgründige Rede. Er erzählt dem Volk ganz klar, ihr werdet einmal von Gott abfallen. Und das wird Gericht nach sich ziehen. Das wird Gericht nach sich ziehen. Und dann, ich lese mal ab Vers 1, damit wir den Zusammenhang ein bisschen drauf haben. Es wird aber geschehen, wenn alle diese Worte über dich kommen werden, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst unter all den Heidenvölkern, dahin werdet ihr zerstreut. Das hatte Mose schon verkündet. Unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen wird. Und wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott. Und was heißt das jetzt, dieses Umkehren? Nun, wir lesen es gleich. Und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete. Du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele. So wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, wohin dich der Herr, dein Gott, zerstreut hat. Das war die babylonische Gefangenschaft. Wenn du umkehrst, wird Gott sich deiner erbarmen. So, wir hatten letztes Mal gesagt, als Johannes der Täufer auftrat und die Taufe zur Buße predigte, also von Taufe sprach, sagen wir es mal so, dann war das für die Juden nichts Neues. Taufe kannten sie. Sie wussten, dass das die Proselyten, die Heiden, machen müssen, wenn die zum Judentum übertreten. Was das Neue bei Johannes dem Täufer war, war, dass jetzt Juden, Leute, die schon zum Volk Gottes gehörten, dass die auch getauft werden mussten. Ja, das war das Provozierende. Das war das, was neu war, was das Ärgerliche war. Und Matthäus berichtet dann, wir lesen jetzt es nach Lukas, aber Matthäus berichtet dann, wie die Pharisäer und Schriftgelehrte kamen und immer wieder Johannes den Täufer auch reinlegen wollten, aber er hat sich dann schon gewehrt. Gut, soweit zur Taufe an sich. Vielleicht noch eins, was wir auch nochmal festhalten sollten. Jesus sandte die Jünger in alle Welt. Mit welcher Botschaft? Zur Bekehrung der Heiden. Vielleicht sollten wir das auch nochmal lesen. Lukas Kapitel 24. Ganz am Ende des Lukas-Evangeliums. Lukas Kapitel 24, Vers 47. Ich lese mal ab Vers 45. Lukas 24, ab Vers 45. Jesus erscheint da seinen Jüngern. Und da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Vers 45. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen, und jetzt hört gut zu, soll Buße verkündet werden und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern. Und fangt damit an in Jerusalem und so weiter. Ja. Was ist die Botschaft? Jesus Christus ist gekreuzigt, er ist auferstanden. Das ist, ich sag mal, das Faktum. Und ihr sollt umkehren und dann empfangt ihr Vergebung der Sünden. Das ist die Botschaft, die durch die gesamte Bibel hindurchgeht. Johannes der Täufer, wir werden es heute hören, predigt das. Jesus hat es gepredigt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Die Apostel hatten nichts anderes zu tun. Paulus tat das, wir haben es eben gerade von der Gemeinde von Thessaloniki gelesen, wo Paulus ganz kurz sagt, was gehört zu einer richtigen Bekehrung. Im Heidelberger Katechismus kommt das Thema der Bekehrung auch vor. Und zwar hier kommt es vor unter dem Aspekt, dass wir Tag für Tag immer wieder den alten Adam in den Tod geben müssen, um dann in einem neuen Leben, nämlich in Christus, aufzustehen. Das ist sozusagen das praktische Leben. Das ist das, was Paulus in 1. Thessalonicher bezeichnet als Gott dem Herrn dienen. Ja, das ist tagtäglich unsere Verpflichtung. So, aber jetzt wollen wir uns mal anschauen. Ich habe das mal eingeteilt in fünf Aspekte von Buße. Und dann kommen noch zwei Aspekte der Bekehrung hinzu. Das erste ist, was können wir hier von einer wirklichen Bekehrung oder Buße lernen? Das erste ist, wahre Bekehrte oder wahre Büßer, sagen wir es mal so, denken über ihre persönliche Sünde nach und sie erkennen sie. Lesen wir noch einmal das Zitat von Jesaja Kapitel 40 und dazu schauen wir uns noch einmal diesen Vers an. Das ist Lukas Kapitel 3, das ist der Vers unmittelbar vorher. Johannes hier? Ja, es ist uns aufgefallen, wir haben dieses gleiche Zitat von Jesaja 40 auch bei Markus und bei Matthäus, aber nirgendwo so ausführlich wie hier in Lukas. Warum? Wir haben uns das letztes Mal gefragt. Nun, ein Grund ist, dass Johannes damit gleichsam überleitet in die Predigt, die er hat. Und was ist diese Predigt? Diese Predigt besteht darin, jedes Tal soll ausgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel erniedrigt werden. Das Krumme soll gerade werden und die holprigen Wege eben werden. Auch in deinem Herzen, auch in deinem Leben. Um zu Gott umzukehren, um Buße zu tun, ist das unverzichtbar, dass du klare Sache machst, dass du einen ebenen Weg gehst, dass du nicht um Kurven herum gehst, dass du nicht, holprige Wege gehst, krummes und so weiter. Wahre Büßer, wahre, die mit einer Bekehrung zu tun haben in ihrem Leben, die werden immer darauf achten, dass sie klare, gerade Wege gehen. Ihr Lieben, das gilt für jeden von uns. Vergesst das nie. Wenn ihr in eurem Leben Sünde erkennt, dann müsst ihr das in Ordnung bringen. Und zwar so schnell wie möglich. Schluchten gibt es dort, es gibt Berge, müssen weg. Nicht? Abgründe der Sünde in eurem Leben. Reuigen Sünder, aber das ist mein zweiter Punkt, muss sehr deutlich auch über den Zorn Gottes gesprochen werden. Ihr Lieben, wir versäumen das, aber lest mal Vers 7. Ja? Nee, Entschuldigung, doch, Moment, wo ist es? Doch, Vers 7 ist es. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen, Schlangenbrut. Wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Predigt, die darauf verzichtet, auch einmal über den Ernst des Gerichtes zu sprechen, ist keine Predigt, die dem Neuen Testament angemessen ist. Schon gar nicht dem Alten, aber auch nicht dem Neuen. Als Paulus auf dem Areopag predigte, ja, hat er über verschiedene Sachen gepredigt. Aber das Letzte, was er sagte, Gott hat einen Mann, nämlich Jesus Christus, eingesetzt, dass er Gericht hält. Und deswegen tut Buße. Ja? Deswegen befiehlt er an allen Orten, allen Menschen Buße zu tun. Apostelgeschichte 17. Das wollten sie nicht hören. Das ist der zweite Punkt, reuigen Sündern muss vom Zorn Gottes gesprochen werden. Ihr Otternbrut, ihr Schlangenbrut. Matthäus ist hier etwas genauer oder er betont einen anderen Aspekt hier noch etwas genauer. Er sagt, dies sagte Johannes der Täufer zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Macht euch mal die Situation klar. Da spricht jemand über das Gericht, über den Zorn, über das Feuer kommt gleich. Und die Leute kommen. Und wohin geht man, wenn man das Feuer hinter sich sieht? Man flieht natürlich ins Wasser. Taufe. Aber das ist eine Taufe so nach dem Motto, naja, wenn es nichts hilft, schaden kann es auch nichts. Und dieser Verlogenheit, dieser Heuchelei begegnet die Heilige Schrift hier sehr, sehr deutlich. Deswegen nennt er sie Schlangenbrut. Schlangen machen das genauso. Wenn die merken, hinter ihnen brennt es, jetzt in Australien gerade, ja, die Tiere fliehen natürlich weg und möglichst hinein ins Wasser, ist klar, bei Gegenüberfeuer. Er nennt sie hier Schlangenbrut, er nennt sie hier Otternbrut. Schlangenbrut ist natürlich auch ein Hinweis, ihr kommt von dem Teufel, von dem Satan. In Johannes Kapitel 8 sagt Jesus einmal, euer Vater ist der Teufel. Ja. Ganz knallhart. Als sie dann sagt, nein, unser Vater ist Abraham. Nein. Jesus war da ganz, ganz anderer Ansicht. Das erste ist, achte auf deine Abgründe in deinem Leben, auf Berge, mach gerade Linien in deinem Leben. Das zweite ist, sei dir klar über den Zorn Gottes. Das dritte, lass dich nicht täuschen von der Illusion, dass religiöse Rituale oder irgendwelche religiöse Herkunft in irgendeiner Weise dir hilft, dich rettet. Vers 8, lest es, was Johannes hier sagt. So bringt nun Früchte der Buße, die der Buße würdig sind, fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Taufe ist wichtig, versteht es nicht falsch. Ja, Johannes hat selbst getauft, den ganzen Tag. Aber er hat nie behauptet, dass dies allein rettet oder hilft. Du musst Buße tun, und zwar in deinem Herzen. Erstens. Und zweitens, bilde dir nicht ein, meine Herkunft von Abraham her. Abraham ist in den Bund Gottes aufgenommen worden. Denkt an 1. Mose Kapitel 17. Das rettet euch. Rettet euch nicht. Ihr müsst Buße tun. Bildet euch nicht ein, dass von Abraham her ihr gerettet seid. Johannes hat wahrscheinlich auf die Steine, die in der Wüste rumlagen, da gezeigt und hat gesagt, Gott kann aus diesen Steinen auch dem Abraham Kinder erwecken. Ja? Bringt gar nichts. Das ist der dritte Punkt. Wahre Bekehrte, wahre Büßer verlassen sich nicht auf irgendwelche Rituale oder auf irgendeine Herkunft. Paulus schreibt einmal im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 28, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußere Beschneidung eine Beschneidung, die vor Gott gilt, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, der es am Herzen ist. Mein vierter Punkt, Vers 9. Achtet darauf, was dann geschrieben steht. Vers 8, erste Hälfte, die habe ich jetzt übergehen. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Ein Bekehrter, ein wirklich Bußetuender, richtet sein Leben aus auf gute Werke, auf Früchte. Ja, den Leuten war nicht ganz klar, was das heißt. Johannes erklärt es nachher, kommen wir gleich drauf. Aber vergessen wir auch das nicht. Immer wieder, alle Propheten riefen dazu auf, tut Buße. Ja, Jesaja beginnt so. Ja, ein Ochse weiß, wo er hingehört. Ihr wisst es nicht. Ja. Jeremia predigte so. Alle Hesekiel predigte so. Alle Propheten predigten so. Tut Buße, kehrt um. Und dann bringt der Buße würdige Früchte. Wir schauen uns das gleich noch an, wenn wir ab Vers 10, wird Johannes auch in diesem Punkt sehr konkret, sehr praktisch, ja, bei einigen Leuten. Er sagt sehr deutlich, was das ist, was das heißt. Frucht bringen. In diesem Zusammenhang lesen wir dann auch Vers 9. Es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Das heißt, es wackelt schon. Der Baum wackelt schon. Das war ungefähr, hatten wir ja gesagt, so ungefähr im Jahr 26, dass Johannes der Täufer aufgetreten ist. Es war noch gut 40 Jahre, bis Jerusalem dann unterging. Ja? Es war noch eine gewisse ich sag mal, Schonzeit. Johannes hat dann noch ein bisschen länger gepredigt, Jesus auch, aber dann kam das Gericht. Und was Johannes hier sagt, ist, die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Wenn du Christ bist, dann fragst du auch nach Früchten. Und du denkst nach über Früchte. Ihr Lieben, Heidelberger Katechismus lehrt gleich am Anfang, dass es drei Teile sind, durch die wir selig werden. Erkennen unser Elend, erkennen, und dass Gott uns gerettet hat, und der dritte Teil ist die Dankbarkeit, das Werk, das gute Werke tun. Ja? Das gehört zum Heil dazu. Wir werden nicht durch Werke gerechtfertigt, aber das sagt der Heidelberger Katechismus ganz am Anfang gleich. Es sind drei Punkte, durch die wir gerettet werden, heil werden. Und dazu gehört auch, dass wir aus Dankbarkeit gute Werke tun und auch beten. Nicht zwei. Ja? Man reduziert das sehr gerne. Ich muss erkennen, dass ich elend bin und ich muss gerechtfertigt werden. Und dann ist alles in Butter. Der Heidelberger Katechismus sagt es nicht. Ja? Lehrt das nicht. Ein Großteil des Heidelberger Katechismus von Sonntag 32 bis zum Schluss 20 Sonntage gehen über die Frage der Dankbarkeit und wie wir als Christen zu leben haben. Tut bringt der Buße würdige Früchte. Das ist die Botschaft. Gut, und jetzt das Neue, das Nächste ist die Konkretisierung. Ich habe das genannt, das sind die Verse 10 wir werden es dann sehen. Und da fragte ihn nun die Menge, ja, was heißt das nun, der Buße würdige Früchte bringen? Was würdet ihr dann denken? Was würdet ihr dann sagen? Nee? Da gab es verschiedene Leute, verschiedene Gruppierungen unter den Juden. Und Jesus spricht sie alle an. Nicht? Das sind erst die Leute, die ziemlich viel haben. Wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat, und wer Speise hat, der mache es ebenso. Naja, klar, wenn du neben dir jemanden hungern siehst, dann gibst du ihm auch was ab, wenn du genug hast. Ist keine Frage. Wir würden vielleicht sagen, das ist doch trivial. Warum sagt Johannes das? Ihr Lieben, Früchte der Buße fangen ganz normal in deinem Alltag an. Ich habe einmal einem jungen Bruder sagen müssen, der war 16 Jahre, räum mal dein Zimmer auf. Ja? Er war gerade Christ geworden und ich besuchte ihn. Das Zimmer sah chaotisch aus und ich habe ihm gesagt, jetzt fang mal an, dein Leben in Ordnung zu bringen. Und dann fang an, dein Zimmer in Ordnung zu bringen. Ja? Es sind vielleicht ganz triviale Dinge, dadurch wirst du nicht gerechtfertigt, dadurch gewinnst du dir kein Heil, aber es gehört dazu. Johannes fängt hier sehr trivial an. Wenn du neben dir jemanden siehst, der Hunger hat, naja, dass du ihm was abgibst, versteht sich eigentlich von selbst. Wir würden sagen, trivial, ich würde vielleicht jetzt irgendwas Besonderes sagen. Nein, Johannes nicht. Aber mach das, fang an in deinem Leben ganz konkret. Du hast vielleicht eine Gehaltserhöhung bekommen. Denk mal dran, ob du vielleicht nicht einem Missionaren extra was schicken kannst an Geld. Fang ganz einfach an. Es sind ganz einfache, triviale Schritte. Das Zweite, Zöllner, da denken wir auch, naja, das versteht sich doch eigentlich von selbst. Klar, manches in deinem Leben versteht sich eigentlich von selbst. Aber es ist notwendig, es wieder mal zu sagen. Nämlich, dass du, ich sag mal, in deinem Geschäftsleben ehrlich bist. Wie steht es hier? Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, weil Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Was du verkaufst, mach daraus einen ehrlichen Preis. Ja? Als Geschäftsmann jetzt, ich meine, keiner von uns ist Zöllner. Ja? Fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Haut den anderen nicht übers Ohr. Wie leicht passiert das? Wie schnell passiert das im Geschäftsleben? Tu es nicht. Fang an mit ganz normalen kleinen Dingen, mit ganz normalen kleinen Schritten. Und dann kamen die Kriegsleute. Und dann fragten die auch, ja, was sollen wir denn tun? Ja, mit Geld haben wir nichts zu tun. Und der sprach auch, und da sagen wir auch, ja, eigentlich versteht es sich von selbst. Ihr Lieben, christliches Leben fängt damit an, dass du dein Leben wirklich in Ordnung bringst. Ich erinnere nochmal an Jesaja Kapitel 40, dass die Berge in deinem Leben beseitigt werden, dass die Schluchten ausgefüllt werden, dass du einen geraden Weg in deinem Leben hast. Was ist bei den Kriegsleuten zu tun? Die sollen keinen misshandeln. Naja, denken wir, klar, versteht sich eigentlich von selbst. Aber wie leicht ist das möglich, wenn du ein Schwert hast und der andere nicht? Ja? Dass du deine Macht ausübst. Keine falsche Anklage erheben. Ihr Lieben, jeder, der Macht hat über andere Menschen, steht auch in Gefahr, diese Macht zu missbrauchen. Ein Polizist kann gewisse Dinge unter den Tisch fallen lassen oder gewisse Dinge aufbauschen, tut es nicht. Ja? Es beginnt sehr einfach in deinem Leben. Und das Dritte dann, und seid zufrieden mit eurem Sold. Meckert nicht immer, dass ihr zu wenig verdient. Es beginnt ganz normal. Leben mit Gott und vor Gott beginnt ganz normal. Es sind keine großen Dinge. Es wird nicht gesagt, dass du einen großen Pilgerzug machen musst oder dass du jetzt die nächsten Wochen erstmal fasten musst oder was. Nein, nein, ganz konkrete Dinge. Damit fang an. Was der Buße würdige Früchte sind, das ist mein fünfter Punkt. Das schildert Johannes hier sehr konkret, sehr praktisch, sehr einfach. So, das ist die Bekehrung, das sind die fünf Punkte. Reicht das für eine Predigt? Nein. Das Wichtigste fehlt. Oder soll ich sagen, der Wichtigste? Und das ist Christus. Jetzt schauen wir uns an, wie es weitergeht. Vers 15. Da aber das Volk in Erwartung stand und alle in ihrem Herzen sich wegen Johannes fragten, ob er wirklich der Christus sei, dann fängt Johannes an, auch über Christus zu predigen. Und keine Bußpredigt, keine Bekehrungspredigt kann nur sein, ihr müsst umkehren. Sondern zentral wichtig ist Christus. Also sie fragten, ob er der Christus sei. Natürlich, die Erwartung war da, antwortete Johannes allen und sprach, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm seinen Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Und damit sind wir gleich beim letzten oder siebten Punkt, der Heilige Geist. Ohne das wirst du kein Christ. Ja? Ohne das wirst du kein Christ. Der Heilige Geist muss dich sogar zum Christentum führen. Du kannst es gar nicht alleine. Wir haben sieben Punkte gesehen, ihr Lieben, was zu einer Bußpredigt, zu einer Bekehrungspredigt gehört. Das können wir von hier, von Johannes dem Täufer lernen. Nehmt das mit. Und wenn ihr überlegt, was der Buße würdige Früchte sind, ja, klingt ja so geschwollen, dass man denkt, naja, es müssen irgendwelche besonderen Dinge sein. Nein, wirklich, fang mal an, dein Zimmer aufzuräumen. Fang mal an, deiner Frau ein nettes Wort zu sagen heute Abend. Fang mal ganz einfach an, ich sag mal, in deinem Geschäft ehrlich zu sein. Ich muss jetzt irgendwann in den nächsten Wochen mal wieder meine Steuererklärung ausfüllen. Ja, fang mal an. Ja. Ja. Diese sieben Punkte wollen wir heute Abend mitnehmen.